Ja, heute, also ich fange da mal mit der Predigt an, ne? Wenn keiner mehr was hat. Also, es geht heute um das Thema praktisches Gemeindeleben und das gehört ja, also für mich zumindest, so zu den Themen der Grundlage. Also es ist nichts Neues und heute mal nichts Philosophisches, nichts Abgefahrenes, ne? Auch nichts, was wir noch nicht kennen. Also alle, da wir ja hier sind, wissen ja, dass es Gemeindeversammlungen gibt und so weiter und wir haben ja schon eine Menge von dem, was Gemeindeleben angeht, erfahren, ne? Selber mitgemacht, aber wie die hier öfter hinkommen, sicherlich wissen, sind wir dabei, das Gemeindeleben noch weiter auszubauen, das mit Inhalt zu füllen und zu schauen, was fehlt uns noch? Was ist Gemeindeleben noch? Vor allem praktisches Gemeindeleben. Also diese Predigt geht, wie gesagt, in diese Richtung. Ne? Und sicherlich fallen euch, wenn ihr jetzt so denkt, okay, was ist für mich Gemeindeleben? Eine Menge Dinge ein. Vor allem das, was wir schon kennen, das sind so die Gottesdienste. Ne? Das ist ganz praktisches Gemeindeleben. Aber es gibt sicherlich noch mehr und wir alle kennen sicherlich, wenn wir die Bibel lesen, so ein paar Bibelstellen, wo dann steht, tut das, ne? Macht das geht aber auch ohne, denkt man vielleicht. Also man braucht sich nicht in den Häusern unbedingt treffen, denn man hat ja den Sonntag, nicht wahr? So ist sicherlich auch die Gemeindekultur in vielen Gemeinden. Und wir sind auch ein Stück weit davon betroffen, dass wir so eine Sonntagskultur haben, die ja auch in großen Stücken gar nicht verkehrt ist. Denn der Sonntag ist nun mal weltweit wahrscheinlich bei den Christen so der Tag, wo man sich regulär trifft. Aber ich möchte noch ein paar andere Möglichkeiten aufzeigen und vor allem, da habe ich ja dazu geschrieben, Berufung hin oder her, was hat das damit zu tun oder vielleicht auch gar nicht. So, ich fange mal an mit der Berufung. Ich sage mal so, das ist jetzt eine Behauptung, ne? Das ist jetzt nicht gesetzt. Es gibt so einen allgemeinen Trend in der Christenheit, es geht viel um Berufung. Finde deine Berufung. Was ist deine Berufung? Wenn du deine Berufung nicht gefunden hast, hast du kein vollwertiges Christenleben. Du musst alles daran setzen, herauszufinden, wer du bist, was ist deine Aufgabe und so weiter. Das ist so ein Trend, so ein Hype, ne? Ein Stück weit. Vielleicht klingt der schon wieder ab, ich weiß es nicht, aber das hat ja viel Gutes, sehr viel Gutes. Ne? Je mehr ich weiß, wer ich bin, desto stabiler kann ich werden in dem, was ich denke, wie ich handle und so weiter, ne? Was meine Aufgaben angeht. Aber es gibt auch negative Seiten dieses Hypes. Das ist jetzt ein bisschen überzogen. Negative Seiten. Ich vergleiche das jetzt mal mit Folgendem. Es gibt in der Schule, in den Schulen, weiterführenden Schulen, Gymnasium, Gesamtschule und so weiter, so gewisse Sachen, die man, also berufsvorbereitende Dinge, die man mit Schülern so ab der 8. Klasse durchgeht. Bei uns an der Schule nennt sich das Potenzialanalyse. Das ist eine gute Sache. Ne? Da gehen die Schüler also an irgendeinen Ort, meistens ist das nicht in der Schule, wo man sich mit denen den ganzen Tag beschäftigt, also den ganzen Schultag. Die haben ja Aufgaben, müssen Sachen lösen, müssen Teambuilding machen und so weiter. Also richtig coole Sachen, die man mit denen da durchgeht. Und am Ende gibt es so ein Auswertungsgespräch mit einem Bogen, wo dann draufsteht, du kannst und so weiter, du bist und so weiter. Ne? Also soziale Kompetenzen, handwerkliche Kompetenzen, Teamfähigkeit, Problemlösungsstrategien, all sowas, was es da so gibt. Ne? Und dann gibt es, in der Regel läuft das auch sehr gut. Ne? Das passt meistens richtig gut auch zu den Typen, zu den Schülertypen, ne, zu dem, was sie so wirklich drauf haben. In manchen Fällen ist es aber nicht so. Da kommt dann irgendwie was ganz anderes raus, als vielleicht wie erwartet. Manchmal sogar viel besser, ne, in bestimmten Bereichen. Und wenn zum Beispiel ein Schüler in der Schule überhaupt nicht klarkommt, nehmen wir an, der ist in allen Hauptfächern richtig schlecht, und jetzt kommt in der Potenzialanalyse heraus, du bist ein geborener Topmanager. Ne, du hast soziale Fähigkeiten, du kannst Probleme lösen und so weiter. Diese Berufsfelder würden für dich würden sehr gut zu dir passen. Und dieser Schüler denkt so, boah, das ist ja krass, ich kann ja voll was und ich bin eigentlich jemand, aber in der Schule läuft es überhaupt nicht. Und jetzt entsteht so ein Zwiespalt, in dem dieser Schüler steckt. Ne? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt in der Schule? Und dann geht es manchmal sogar so weit, dass Eltern sagen, also das in der Schule, das kann ja nicht richtig sein. Ne? Da läuft ja irgendwas verkehrt. Mein Kind, schauen Sie mal die Potenzialanalyse. Da kommt doch sowas Tolles bei raus und in der Schule, da muss doch, das sind doch die Lehrer schuld. Ist doch vollkommen klar, ne? Dass mein Kind nicht so gut ist in der Schule. Ne? Das ist ja zu Höherem bestimmt. So, was hat das Ganze mit Berufung zu tun? Manchmal stehen sich das praktische Gemeindeleben und Berufung, die meinetwegen auf dem Leben von jemandem ist oder ausgesprochen wurde, sind manchmal sehr weit entfernt voneinander. Meinetwegen, man bekommt eine Prophetie oder man nimmt sich was vor, man hat ein Gefühl, man sieht Fähigkeiten oder andere bestätigen dich in bestimmten Fähigkeiten. Und du denkst, ja, das ist mein Ziel, das ist die Bergspitze, da will ich hin. Aber das praktische, ganz normale Leben, sei es nun in der Gemeinde oder zu Hause, das sieht ganz anders aus. Das passt überhaupt nicht dazu. Meine Berufung oder das, meine Gaben, was auch immer, das hohe Ziel, die Bergspitze und da, wo ich stehe, sind Riesenunterschiede. Was mache ich? Was tue ich damit? Und es gibt so ein paar Beispiele in der Bibel, wo das genauso war. Wir kennen die Figur Mose, die Berufung Moses und wir wissen, wie das Ganze, bis er endlich da war, wo seine Berufung war oder seine Berufung erfüllte, dauert es sehr lange, ein langer Weg von Wüste und von Lernen und so weiter. Okay, darauf will ich aber nicht unbedingt hinaus. Ja, wir müssen durch die Wüste, das ist eine andere Predigt. Aber da war ein langer Weg hin zu dieser Bergspitze. Und er war nicht untätig. Er hat nicht gesessen und Däumchen gedreht und gewartet. Ein anderes Beispiel ist Paulus. Gott begegnet Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Und er wird blind, muss dann von Leuten geführt werden und sein ganzes Leben bricht zusammen. Gott spricht zu ihm, warum verfolgst du mich? Und so weiter. Es ist wirklich so der Tiefpunkt seines Lebens. Alles, was er geglaubt hat vorher, ist eigentlich zerbrochen. Ne? Und er denkt, jetzt so geht's nicht weiter. Und dann spricht Gott zu Ananias. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, was genau Gott ihm sagt. Er sagt, da ist ein Mann in dieser Straße, du sollst zu ihm gehen und ihm die Hände auflegen, dass er wieder sehend wird, ihn heilen. Und, das ist Paulus, ich habe ihn dazu berufen, viele Heiden den Weg des Lebens zu zeigen. Also die Heiden zu Christus zu führen. Durch ihn werden sich viele, das war die große Berufung über Paulus' Leben. Okay? Ich weiß nicht, ob Paulus das sofort erfahren hat, ob ihm das steht, auf jeden Fall nicht in der Bibel. Als Ananias zu ihm kommt, heilt er ihn nur. Ne? Und da steht, er betete und seitdem ist er Christ. Ob er nun von dieser Berufung wusste oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall fing er gleich an Ort und Stelle zu predigen. Ne? Der fing sofort an, Jesus zu predigen. Dann wollte man ihn umbringen. Das geschah wahrscheinlich alles innerhalb von kurzer Zeit. Ne? Er hat richtig richtig Stress gemacht in der Stadt, in Damaskus. Und dann wurde er mit einem Korb über die Mauer gelassen und da war erstmal Schicht im Schacht. Ne? also wahrscheinlich sehr komische Erfahrung. Auf jeden Fall, da wo er war, war es unruhig. Dann ist er nach Jerusalem gegangen. Die Christen wollten nichts mit ihm zu tun haben. Die haben ihn nicht reingelassen oder irgendwie aufgenommen in den Häusern. Also keine große Begeisterung. Paulus hat sich bekehrt. Das war ein mächtiger Dämpfer. Ne? Also nicht der Apostel für die Heiden. Kein Stück. Ich meine, der hat einfach das getan, was er vorher auch getan hat. Gepredigt. Paulus war ein Lehrer, ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, was auch immer. Ne? Der hat, also das war sein Job, zu predigen. Und da er jetzt Christ war, hat er natürlich über Jesus gepredigt. Das machte für ihn Sinn. Er hat wahrscheinlich ungemein viel geforscht in dieser Zeit auch. Vermute ich mal. Und wie gesagt, in Jerusalem lief es auch nicht gut. Die wollten nichts mit ihm zu tun. Die hatten Angst vor ihm. Bis dann Barnabas kam. Und Barnabas hat ihn dann unter seine Fittiche genommen. Und dann war er erstmal eine Zeit lang da. Und dann, weil es so große Unruhen gab, sagte man, wir müssen ihn irgendwie loswerden. Der macht hier nur Stress. Also schicken wir ihn dahin, wo gerade so die Außengrenzen des Christentums sind. Nach Antiochia und Tarsus und so weiter. Ne? Da, wo weit weg von der, also in die Provinz, lassen sich da mal austoben. So ungefähr. Ne? Und dann war er erstmal weg. Und zwar lange, jahrelang. Und der hat da ganz normales Gemeindeleben gemacht. Sicherlich hat er in dem, was er konnte, gedient. Ganz bestimmt. Aber er war ein Niemand sozusagen, ne? Ganz lange, bis man hörte, dass sich viele Heiden bekehren in dieser Region. Und dann hat wiederum Barnabas gesagt, beziehungsweise die Apostel haben gesagt, wir müssen jemanden dahin schicken. Und Barnabas ging nach Antiochia und nach Tarsus und hat Paulus gesucht. Also, und dann erst fing das Ganze an. Irgendwann kam dann, ja, die Frage auf, wer geht zu den Heiden. Und dann hat der Heilige Geist Männer ausgesondert. Also ihr merkt, das war ein langer Weg. Was hat Paulus in der Zeit gemacht? Er war Teil einer Gemeinde. Bei den Aposteln war das ähnlich mit den in Jerusalem. Die Leute, die Gemeinde wuchs, unglaublich viele. Und da waren viele arme Leute oder Leute, die von weit weg kamen und in Jerusalem geblieben waren. Ja, ihr erinnert euch an die Tausenden, die sich auf dem Fest, auf dem, was war das für ein Fest, bekehrten? Laubhüttenfest wahrscheinlich. Auf jeden Fall ganz viele aus dem Ausland, Juden, die kamen, die dann wahrscheinlich da blieben, die keine Mittel hatten. Und dann musste gespendet werden, dann gaben sie alle ihr Hab und Gut, damit es für alle reichte. Ne? Das war also, das klingt schön, aber das war keine Zeit des Wohlstandes, versteht ihr? Das war hart. Die mussten wirklich Lösungen suchen. Was machen wir mit den ganzen Leuten? Ne? Wie kriegen wir die alle versorgt? Und dann viele Witwen. Ne? Und wir wissen, dass die Apostel in der ersten Zeit selber die Tische, ne, also sprich die Leute versorgt haben. Die sind hingegangen und haben denen gedient, den Armen und denen, die kein Geld hatten. Ne? Da mussten eine Menge, die haben beieinander gewohnt sicherlich, das ging gar nicht anders. Wo sollten die ganzen tausend Leute, viele waren sicherlich aus Israel, aber auch welche aus dem Ausland, die brauchten Wohnraum, die brauchten Geld. Das war also ein richtiges Sozialwerk, das die da starteten. Und wer hat viel Arbeit gemacht? Die Apostel. Bis dann irgendwann es hieß, das geht so nicht, wir brauchen spezielle Leute, die das machen, die voll des Heiligen Geistes sind, die in diesem Bereich, im sozialen Bereich dienen. Was will ich damit sagen? Berufung ist gut. Berufung ist gut. Zu wissen, wozu bin ich berufen, ist sehr gut. Aber das löst uns nicht, das steht nicht konträr zum Gemeindeleben, also entgegen dem normalen Gemeindeleben. Und häufig hat man aber so einen Fall, dass Leute sagen, also ich bin dazu berufen und solange ich das nicht machen kann, mache ich gar nichts. Ich fühle mich nicht gebraucht, ich fühle mich gedeckelt. Das, was ich eigentlich machen will, kann ich nicht machen, also mache ich gar nichts. Ne? Wozu? So, und dann lebt man ein sehr passives Gemeindeleben. Und ich wette, also ich, dieses Gefühl, nicht gebraucht zu sein, das kennt fast jeder. Und ich auch, sehr gut. Nur hat das meistens nichts mit dem eigentlichen Gemeindeleben zu tun. Sondern das sind Gedankenkonstrukte, die so festgefahren sind oft, dass wir nicht herauskommen alleine. Nach dem Motto, ich bin zu etwas berufen, aber ich fühle überhaupt nicht, dass ich in dem Bereich gebraucht werde. Und da mache ich halt nichts. Das ist eine Sackgasse. Und das beeinträchtigt das Gemeindeleben sehr. Das praktische Gemeindeleben. Gott hat uns für Werke vorbereitet, für Dinge, beziehungsweise Gott hat Werke für uns vorbereitet, Dinge, die wir tun können, die oft so unscheinbar sind. Nehmen wir an, als Beispiel, weil das ja oft hier mein Bereich ist, Musik machen und in die Gegenwart Gottes führen, Lobpreis und Anbetung. Nehmen wir an, da jemand anders steht hier vorne oder ich stehe hier vorne und es gibt noch 10 andere Sänger. Die singen alle genauso gut wie ich, genauso schlecht wie ich. Gibt es keinen Unterschied und ich denke, ey, ganz ehrlich, wir haben noch 10 von denen. Wozu stehe ich hier noch? Na, versteht ihr? Macht ja gar keinen Sinn. Ich fühle mich überhaupt nicht gesehen. Und da das für mich keinen Sinn macht, höre ich auf damit. Jetzt ist es aber so, dass möglicherweise, bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist, dass Gott Dinge vorbereitet, die ich überhaupt für mich vorbereite, die ich tun kann, die ich überhaupt nicht sehe, die ich überhaupt nicht merke. Nehmen wir an, dass während ich ganz normal meine Lieder singe, spricht der Heilige Geist zu jemandem durch meinen Gesichtsausdruck, durch meine Art, wie ich mich gerade zu Jesus hinwende und ihn anbete. Und ich merke das noch nicht mal, aber der andere ist voll überführt, ist sehr ermutigt dadurch und begegnet Gott. Versteht ihr? Und ich merke das gar nicht. Das ist etwas sehr Unscheinbares. Manchmal sogar nur durch meine Anwesenheit, weil ich da bin, weil ich treu bin in dem, was ich tue, kann ich andere so ermutigen, kann ich andere erheben und ihnen das Gefühl geben, du bist nicht allein. Versteht ihr? Und ich merke das noch nicht mal, weil es vielleicht noch 10 andere gibt, die das Gleiche machen wie ich. Aber für mich hat Gott gerade ein Werk vorbereitet, das vor meinen Augen verborgen ist, aber für den anderen total wichtig ist. Und daher sage ich, das ist oft sehr unscheinbar. Mein Gemeindeleben, die Werke, die Gott für mich vorbereitet hat, sind für mich oft unsichtbar. Und trotzdem sind sie total wichtig. Wenn wir allerdings alles zwischen Berufung und Nichtstun, also die zwei Extreme, wenn sich in unserem Leben alles in diesen zwei Extremen abspielt, dann sind wir gefangen in diesem Dualismus. Ja? In diesem Entweder-Oder, schwarz oder weiß. Ja? Und dazwischen, was ist dazwischen? Dazwischen ist das echte Leben. Dazwischen ist das, was uns zu einer Gemeinschaft macht. Ja, das ist, es wäre ja absurd, wenn ich gerade mit der 10. Klasse fertig bin, meinen Abschluss mache und sage, also solange mir keiner einen Job als Top-Manager anbietet, werde ich gar nichts machen. Ist mir völlig egal. Ne? Ich warte jetzt, bis jemand kommt und sagt, wir haben gerade dich gesucht und solange das nicht passiert, ne? Versteht, das wäre vollkommen absurd. Aber wie viele Gemeindemitglieder gibt es, und ich rede jetzt nicht speziell von uns, sondern allgemein, die sagen, also solange mich keiner bittet, werde ich überhaupt nichts machen. Solange ich nicht meine Berufung erfüllen kann und wofür mein Herz brennt, mache ich das einfach nicht, das interessiert mich nicht. Ne? Und so funktioniert das nicht. Keiner wird so ein erfolgreiches Berufsleben irgendwann starten. keiner, eine Gemeinde wird nicht funktionieren als lauter Individualisten, die ihrer Berufung nachjagen. Versteht ihr? Das ist gut. Aber ein Top-Manager zu sein, ist gut. Man verdient eine Menge Geld, kann eine Familie versorgen oder auch was auch, ne, andere Sachen investieren. Aber zwischen meinem 10er-Abschluss nach der 10-Klasse und dem Top-Manager ist mein Leben, ist mein Alltag, ist mein Charakter, ist meine Familie vielleicht, meine Freunde, alles Mögliche. Wir haben also eine kooperative Berufung, habe ich das genannt, die für uns alle gilt. Die kooperative Berufung, Gemeinde praktisch zu leben. Denn wenn wir uns mal überlegen, welche Möglichkeiten bietet Gemeinde für uns? Die Gemeinde ist wahrscheinlich der einzige Ort in diesem Universum, wo wir mit vielen anderen zusammen unsere Werte und unsere Weltanschauung tatsächlich ausleben können in der Welt. Das, was wir für wichtig halten, für richtig, unsere moralischen Wertevorstellungen, in der Gemeinde ist der erste Ort, und ich sage nicht, dass es anderswo in der Welt nicht geht, aber in der Gemeinde ist der Ort, wo wir komplett so sein können und so denken können und so reden können, wie wir überzeugt sind, wovon wir überzeugt sind. Das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Ich meine, das ist nur für unser soziales Gefüge, nur aus dieser Perspektive. Wo sonst können wir so Christ sein wie in der Gemeinde? Nirgendwo. Wo sonst habe ich so viele Gleichdenkende, die das gleiche Ziel haben als in der Gemeinde? Nirgendwo sonst. Und in der Gemeinde haben wir die Chance, zu reifen Menschen zu werden, zu gesunden und integren Menschen zu werden. Also Menschen, die ihren Werten treu sind, die gefestigt sind in ihrem Charakter. In der Gemeinde haben wir die Chance dazu. Und ganz ehrlich, es gibt sicherlich keinen anderen Ort auf der Welt, wo Menschen so gesund werden können als in der Gemeinde. Richtig? Denn wo sonst gibt es Gott, außer in seinem Leib? Und solche Leute, die reif sind, die integer sind und die gesund sind in ihrer Seele, braucht die Gesellschaft. Die Gesellschaft sehnt sich nach Menschen, die wissen, wozu sie auf dieser Welt sind. Ne? Die wissen, wer sie sind. Die wissen, dass sie geliebt sind. Und die ein Zuhause haben. Die Gesellschaft braucht diese Menschen. Und wir als Gemeinde haben das Potenzial, unsere Mitglieder, die wir zusammen sind, zu solchen Menschen zu machen. Ich will nur mal die Vorteile von der Gemeinschaft, Gemeinde als Gemeinschaft nennen. Ne? Oft, ich meine, und ganz ehrlich, wenn Gemeinde für uns Sonntag Gottesdienst ist, dann können wir nicht erwarten, dass das, was ich eben genannt habe, tatsächlich passiert, oder? Wie soll ein Sonntag-Gottesdienst von 1,5 oder 2 Stunden es schaffen, aus mir, und selbst wenn ich jahrelang zu einem Sonntag-Gottesdienst gehe, hier 10 Lieder singe, wenn es viele sind, eine Predigt höre, wie soll dieser Sonntag-Gottesdienst schaffen, aus mir eine reife Persönlichkeit zu machen, eine Persönlichkeit, die mit anderen Menschen gut umgehen kann, die gegründet ist, die integer ist? Ein Sonntag-Gottesdienst kann das nicht leisten. Es geht überhaupt nicht. Und wenn wir in die Bibel gehen, merken wir sofort im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, in den Briefen, dass Gemeinde viel, viel mehr ist als Sonntaggottesdienst. Die Gemeinde ist ein Tempel Gottes. Das ist der dritte Punkt. Die Gemeinde ist ein Tempel Gottes. Und wir kennen diesen Begriff. Der ist für uns alle irgendwie mit bestimmten Sachen besetzt. Was heißt, ein Tempel Gottes zu sein? Okay, Gott wohnt in uns. Das ist immer noch sehr abstrakt, richtig? Das heißt, es ist immer noch sehr, wie merkt man, dass Gott in uns wohnt als Gemeinde? Was heißt denn das? Ne? Für jeden heißt das vielleicht ein bisschen was anderes. Es gibt sicherlich viele Gemeinsamkeiten, so was wir denken darüber. Okay, vielleicht die Gegenwart Gottes in einer Versammlung. Ja, wir spüren, dass Gott da ist. Das kann es auch bedeuten. Aber ich gehe das Ganze mal aus einer anderen Perspektive an. Tempel Gottes zu sein, wenn ich ein Tempel sein will, als Gemeinde, als Gemeinschaft, als viele Menschen, dann muss ja diesen Tempel irgendetwas zusammenhalten. Durch irgendetwas muss der ja stehen. Ne? Und für mich ist das, was den Tempel zu einem Gebäude macht, das steht, die Gemeinschaft der Heiligen. Das praktische Gemeindeleben. Und wie wir sicher wissen, ist, wenn wir ein Haus bauen, dann kann ich nicht die Steine aufeinander packen, einfach so, sondern die müssen irgendwie Kleber dazwischen haben. Irgendwas muss die halten. Irgendein Mörtel, ein Zement oder was auch immer. Ne? Und in jeder Beziehung gibt es so einen Kleber. Beziehungen funktionieren nur, wenn Kleber zwischen zwei Menschen ist. Ne? Versteht ihr? Wenn ich und das kann alles Mögliche sein. Zeit ist ein wichtiger Bestandteil dieses Klebers. Eine Beziehung ohne Zeit zusammen funktioniert nicht. Völlig klar. Sich tatsächlich sehen, miteinander sprechen. So, das sind so die absoluten Grundlagen für eine Beziehung. Und in einer Gemeinde gibt es genauso diesen Mörtel zwischen den Steinen. Dieses, was uns verbindet. Wir können nicht sagen, uns verbindet so viel, aber wenn es wirklich darauf ankommt, wenn mich jemand fragen würde, kennst du den aus deiner Gemeinde? Und ich sage, ja, ich weiß, wie der heißt. Dann zeugt das nicht gerade von einer Beziehung. Ne? Ich meine, in einer großen Gemeinde, wir sind jetzt relativ klein, wir haben den Überblick immer noch. Ne? Wir wissen alle, wie wir heißen, das ist schon mal sehr gut. Aber wenn wir wachsen, wenn wir 200 Leute, dann kann man natürlich nicht mit jedem die gleiche Beziehung führen. Das wird schwierig. Man hat immer einen gewissen Kreis. Aber diese Kreise, diese Beziehungen sollten flächendeckend sein. Auch in einer großen Gemeinde. Also, das Gemeindeleben, das praktische Gemeindeleben ist der Kleber zwischen den Steinen des Hauses Gottes. Ein Haus braucht ein festes Mauerwerk. Und nur das Gemeindeleben ermöglicht es, die Gebote Jesu, und Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote, richtig? Das Gemeindeleben gibt uns die Möglichkeit, diese Gebote zu erfüllen. Wenn ich mich in einer Gemeinschaft, wenn ich mich rausziehe, mich verschließe, Mauern um mich baue, dann kann ich viele der Gebote Jesu überhaupt nicht erfüllen. Wie soll an meiner Liebe zu meinen Geschwistern jemand erkennen, dass ich Christ bin? Dass wir zu Jesus gehören, wenn ich mich vor ihm verschließe. Nicht wahr? Das ist ganz einfach, ganz simpel. Das heißt, das Gemeindeleben gibt mir die Möglichkeit, die Gebote Jesu zu realisieren. Und ein Mauerwerk, ein Tempel, ist ein Schutz vor dem Feind. Ne? Wenn ich mich in einem festen, ihr kennt alle das Märchen mit den drei Schweinchen und dem Wolf. Ne? Das einzige Haus, das stehen bleibt, ist das aus Stein. Alle anderen sind weg. Das ist ein gutes Beispiel. Also der Wolf kommt, Stroh fliegt weg, Holz fliegt weg und dann laufen die Schweinchen alle zu dem Freund und bilden eine Gemeinde und beten Jesus an und dann sind die Mauern fest. Nicht wahr? Und der Wolf pustet wie verrückt und es hilft nichts. Ja, so ist es doch. Dieses Haus, die Gemeinde, ist ein Schutz. Aber wie soll dieser Schutz da sein, wenn da kein Kleber zwischen den Steinen ist? Wenn das Mauerwerk brüchig ist? Wenn die Gemeinschaft unter den Heiligen nur sehr, sehr schwach ist? Wie soll dieses Mauerwerk stehen? Ne? Das heißt, das Mauerwerk muss irgendwie Stabilität kriegen. Und das ist das praktische Gemeindeleben. Es wäre vollkommen dumm von mir zu sagen, als Beispiel, ich habe eine super Beziehung zu meiner Familie und ich bin nie zu Hause. Versteht ihr? Das wäre absurd. Aber das verstehen wir alle sehr gut. Aber dass das Gleiche in der Gemeinde passiert, so, an vielen Orten, dass man sagt, ja, ich bin in der Gemeinde und so weiter und ich bin Mitglied da, aber da findet kein praktisches Gemeindeleben statt. Dann ist doch irgendwas, passt irgendwas nicht zusammen. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf den Gottesdienst. Die Gottesdienste, vor allem die Sonntaggottesdienste, sind eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und das ist, was wir, das können wir. Ne? Wir können Sonntaggottesdienst machen als Gemeinde, ohne Frage. Und das können die meisten Gemeinden. Das ist wahrscheinlich auch, weil das traditionell in der Kultur, christlichen Kultur, sehr tief verankert ist, können die meisten Gemeinden richtig gut Gottesdienst am Sonntag machen. Und dann gibt es so eine Gottesdienstkultur, eine Sonntaggottesdienstkultur, die auch nicht verkehrt ist. Ja? Das ist sozusagen, ich würde mal sagen, das Öl für einen Motor, ja, wenn man das mal vergleicht. Also mein Motor braucht Öl, ohne dieses Öl funktioniert gar nichts. Ja, wenn ich da nicht Öl reinkippe, dann ist irgendwann Schluss. Dann gibt es einen Motorschaden. Richtig, Johann? Genau, da sitzt der Mann. Und wenn er ja sagt, dann stimmt das. Ja, also jeder Motor braucht Öl. Der Sonntaggottesdienst ist sozusagen unser Öl. Aber wisst ihr was? Ohne Benzin hilft mir das Öl auch nichts. Das Gemeindeleben ist das Benzin des Motors. Okay? Wenn ich nur wenig Benzin habe, dann kann ich mir auch, dann weiß ich, die Strecke wird nicht lang, die ich fahren kann. Wenn ich viel Benzin habe, dann funktioniert auch das Öl dementsprechend, ne? Öl kann nur in Kombination mit Benzin funktionieren. Also das wird erst nur sinnvoll, wenn Benzin im Auto ist und das Auto fährt. Also eine Sonntag-Gottesdienstkultur ist gut, aber wenn ich sie isoliere, dann hilft sie in vielen Fällen nicht. Und ich rede jetzt natürlich teilweise übertrieben. Natürlich ist es besser, wenn jemand nur sonntags zum Gottesdienst kommt, als wenn er gar nicht kommt. Ne? Es ist immer noch viel besser. Aber Gemeindeleben ist so viel mehr. Der Sonntaggottesdienst ist zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit, gemeinschaftlich in einer großen Menge das zum Ausdruck zu bringen, die Beziehung zu Jesus zum Ausdruck zu bringen und viele dadurch gleichzeitig zu ermutigen. Richtig? Wenn ich zu Hause bin oder Gemeinschaft mit anderen Christen habe, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich Sonntag mit vielen das Ganze mache. Sonntag zum Beispiel gibt mir die Möglichkeit, die Predigt zu hören. Die Predigt ist dafür da, damit Glaube entsteht. Ja? Die Predigt, durch die Predigt entsteht Glauben. Entsteht Vertrauen zu Gott. Dafür ist der Sonntag ideal, um viele mit einer Predigt zum Beispiel zu erbauen. Sonntag, und wir wissen das alle. Ich meine, das ist ja, es ist etwas sehr Erbauliches, der Lobpreis, die Predigten. Aber wir dürfen es nicht beschränken. Und eine strenge Gottesdienstkultur fördert den Dualismus, die Spaltung im Christenleben zwischen meinem sonstigen Problemen und der Gemeinde. Meinem Alltag und dem Gottesdienst. Wenn ich eine strenge Sonntag-Gottesdienstkultur habe, dann fördere ich damit, dass Leute innerlich gespalten sind. Dass ihr Glaube viele Dinge in ihrem normalen Leben überhaupt nicht berührt. Versteht ihr? Überhaupt nicht. Sobald ich aus der Kirche raus bin, fängt das Leben an. Wenn ich in der Kirche bin, dann bin ich Christ, sozusagen. Das wäre jetzt ganz, ganz einfach ausgedrückt. Und jetzt zum Abschluss. Der letzte Punkt, Gemeindeleben praktisch. Und ich möchte, dass wir werden jetzt gleich durch eine Reihe von Sachen, ich habe mir 17 Dinge aufgeschrieben, die ich so gefunden habe. Und sicherlich gibt es noch mehr irgendwo in der Bibel, aber ich habe mir 17 Dinge so, die in Zusammenhang mit der Bibel genannt werden, irgendwo aufgeschrieben. Ich möchte, dass ihr jetzt mitdenkt, während ich diesen letzten Punkt jetzt nenne und euch zwei Sachen merkt. Ich habe jetzt das nicht auf eine PowerPoint, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann müsst ihr auch mal hier euch konzentrieren und euch erinnern. Also, während dieser letzte Punkt jetzt läuft, zwei Dinge merken, die ihr in den nächsten zwei Wochen tatsächlich tun wollt. Und sicherlich tut ihr schon eine Menge. Ja, ist jetzt nicht so, dass ihr das alles nicht tut und jetzt müsst ihr mal anfangen. Nein, es geht darum, einfach nur vielleicht zusätzlich oder zu sagen, ja, das ist mir schon lange auf dem Herzen, das will ich tatsächlich tun. Zwei Dinge, die ihr wirklich tun wollt. Ja, also, Gemeindeleben praktisch. Was sollen wir tun? Die Gemeinschaft ist sicherlich der erste Punkt, also das Gemeinschaft haben. Jesus hat eine besondere Verheißung darauf gelegt, wenn sich Christen in seinem Namen treffen. Okay? Also, wir wissen, Jesus sagt zu seinen Jüngern, siehe, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage, richtig? Also Jesus ist bei mir. Durch seinen Heiligen Geist ist er bei mir jeden Tag, bis ich sterbe oder bis diese Welt untergeht. Ne? Er ist immer da. Das ist eine Verheißung, der kann ich mich gar nicht entziehen. Ne? Die ist automatisch, tritt die in Erfüllung, weil ich mit Jesus lebe. Aber dann gibt es eine weitere Verheißung. Jesus sagt, wenn zwei von euch Christen zusammenkommen oder drei, dann bin ich unter euch. Okay? Dann ist meine Gegenwart nochmal anders, vielleicht wesentlich stärker, unter euch da. Das ist mehr als nur, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Ne? Jesus sagt, wenn zwei von euch, also eine, logisch, eine Beziehung, eine Gemeinschaft kann nur entstehen, wenn zwei, mindestens zwei Leute zusammenkommen. Und natürlich mehr. Dann bin ich mitten unter euch. So, und schon allein hier merkt man, dass es Unterschiede gibt zwischen der Gegenwart Gottes oder der Allgegenwart Gottes, die mich immer begleitet. Gott ist immer da, ne? Jesus ist immer bei mir. Und der tatsächlich manifesten, spürbaren Gegenwart Gottes, die dann kommt, wenn zwei zusammen sind. Also hat Gott auf Gemeinschaft einen besonderen Fokus. Und das ist das Erste, was wir tun können. Gemeinschaft haben. Und zwar im Namen Jesu. Was heißt im Namen Jesu? Im Namen Jesu, der Name einer Person oder Gottes steht in der Bibel immer auch für einen Charakter. Jesus benennt seine Jünger zum Beispiel, den Petrus, das ist wahrscheinlich das berühmteste Beispiel, du sollst Petrus heißen, Stein, Fels. Ne? Das ist eine Bestimmung, auch eine Berufung. So, und der Name Gottes, wenn Jesus sagt, ihr trefft euch in meinem Namen, dann heißt es auch immer, dass das etwas mit seinem Wesen zu tun hat. Wir treffen uns nicht einfach so, sondern wir treffen uns irgendwie in Verbindung mit seinem Wesen. Sei es, dass wir einander erbauen, dass wir über Jesus sprechen, dass wir im Bewusstsein zusammen sind, dass er hier ist, dass er in uns lebt. Das ist Gemeinschaft haben im Namen Jesu. Nach seinem Charakter, irgendwie nach seinem Wesen. So, dann gibt es also Gemeinschaft. Erste wichtigste Sache. Dann gibt es Gäste einladen. Und zwar, Gäste einladen ist ja schön und gut, machen wir vielleicht, aber es gibt noch einen Zusatz. Das Ganze steht in Römer 12. Ich will jetzt die ganzen Passagen nicht lesen. Römer 12, Römer 14, Römer 15 und so weiter oder Epheser 4, Kolosser 3, das sind alles so Stellen, wo wir darüber lesen. Ladet Gäste ein und zwar ohne Murren. Als ob das nicht selbstverständlich wäre, oder? Wer murrt denn schon, wenn man mal Gäste hat? Vielleicht doch, hin und wieder. Vielleicht nervt das ja ab und zu, ne? Vor allem, wenn Gäste mal länger bleiben. Ladet Gäste ein ohne Murren, gibt's den Zusatz, ne? Also, denn da bewahren wir unser Herz. Da fängt das erst an, Frucht zu bringen. Gäste einladen. Füreinander beten. In Jakobus steht, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. füreinander beten. Das schließt für mich auf jeden Fall ein, das gemeinsame Beten. Also gut, ich kann natürlich für jemanden zu Hause beten. Aber wenn ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage, dann lade ich jemanden ein oder treffe mich mit ihm bei McDonald's und bete mit ihm. Und möglicherweise wird er dann geheilt. Dritte Fliege. Ne? Und wenn es Sünden gibt und er die bekennt, dann hat sich ein Sünder, ne? Oder du hast Sünden, ich habe Sünden, ne? Dann ist zusätzlich noch eine Riesenparty im Himmel. Weil wenn sich ein Sünder, wenn ein Sünder sich zu Gott kehrt, dann feiert der Himmel. Also, füreinander beten. Die Lasten des anderen tragen. Was kann das denn bedeuten? Einer trage die Last des anderen. Das ist so eine praktische Anweisung. Ja, was heißt denn das? Das kann zum Beispiel heißen, geteiltes Leid ist halbes Leid, nicht wahr? Also, habe ich ein Ohr für das Leid des anderen? Höre ich einfach mal 5 Minuten am Stück zu? Für mich ist das manchmal richtig schwer. Vor allem mit Leuten, mit denen man sowieso jeden Tag zusammen ist. Ne? Wie zum Beispiel der Ehepartner. Übrigens, das Eheleben erfüllt schon mal eine Menge von diesen Sachen automatisch. Ne? Weil wir uns teilweise gar nicht entziehen können voneinander. Ne? Wir sind eben zusammen. Aber kann ich zuhören? Kann ich die Last des anderen in diesen 5 Minuten tragen? Kann er mit mir die Last teilen und hat nur noch die Hälfte? Lasten tragen. Also für mich ist das zum Beispiel zuhören oder tatsächlich helfen. Jemand hat eine Not. Ey, kannst du mir mal helfen? Ich kriege meine Reifen nicht gewechselt. Krieg die Schraube nicht ab, brauche einen Spezialschlüssel. Ne? Klar. Rufst du an und ich helfe ihm in seiner Last, in seinem Problem. Das ist total einfach. Das ist so banal, dass wir teilweise gar nicht drauf kommen, sowas zu fragen oder sowas zu tun. Oder zusammen an Jesu Leiden gedenken. Jesus sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann denkt an mich. Wenn ihr Gemeinschaft habt, dann nutzt das, um an meine Leiden zu denken. Abendmahl. Abendmahl ist nicht etwas für den Gottesdienst, nicht nur. Abendmahl kann jeder zu Hause alleine feiern, kann jeder, wenn ihr euch trefft. Und ihr seht gerade Wein und der Heilige Geist erinnert dich. Guck mal, da steht eine Flasche Wein. Nutzt sie doch mal für was Sinnvolles. Ne? Zack, Brot und Wein und dann gedenkt man an Jesu Leiden. Und nimmt teil an seinem Leib. Und erneuert den Bund, der durch sein Blut mit uns geschlossen wurde. Miteinander das Brot brechen, an Jesu Leiden gedenken. Ein weiterer Punkt, die Geistesgaben ausüben. Wenn ihr zusammenkommt, übt Geistesgaben aus. Was gibt es für Geistesgaben? Gnadengaben. Kann man jemanden ein paar nennen? Erinnert euch mal kurz. Welche Geistesgaben gibt es? Wir sammeln mal 3. Prophetisch reden. Glauben. Noch eins? Heilen. Heilung, ja, genau. Also das sind so 3 Beispiele. Es gibt natürlich noch viel mehr. Weisheit, ein Wort der Weisheit. Hilfsbereitschaft kann auch eine Geistesgabe sein. Ne? Und so weiter. Übt die Geistesgaben aus. Das impliziert natürlich, das schließt natürlich ein, dass man auch sensibel für das ist, was der Heilige Geist gerade so, er gibt dir oft einfach Gedanken. Du kommst mit jemandem zusammen und du kriegst einen Gedanken. Da ist doch eine Bibelstelle, die du heute Morgen gelesen hast. Ich glaube, die ist gerade für den ganz richtig, sag die ihm mal. Und du bist einfach gehorsam. Plötzlich hast du ein prophetisches Wort für diesen Menschen gesprochen. Und er ist erbaut. Versteht ihr? Sehr einfach, sehr praktisch. Also Geistesgaben ausüben, wenn wir zusammen sind. Einander anspornen und ermutigen. Manchmal muss man jemanden richtig anstacheln dazu, etwas zu tun, was er kann. Oder in einer schwierigen Sache zu ermutigen. Ermahnen ist die negative Seite davon. Also jemanden zum Beispiel abzuhalten oder jemanden zu sagen, ey, bedenkt das nochmal. Das ist nicht, ich finde das nicht gut. Und aus meiner Perspektive sieht das so aus. Ermahnen oder erbauen, was auch mit Ermutigen sehr stark zusammenhängt. Jemanden zu erbauen. Durch ein Gespräch, durch eine Tat, durch einen Anruf, durch eine WhatsApp-Nachricht. Ja? Vielleicht kennt ihr das. Ihr sitzt sowieso mit dem Handy rum und seid bei WhatsApp irgendwie und geht da, ach, 5 neue Nachrichten von dem und dabei seht ihr auch gleich, ne, man sieht ja auf dem Handy immer gleich 10 andere, denen man in den letzten Tagen geschrieben hat. Und plötzlich kriegst du den Gedanken, oh, ich weiß, dass der gerade in einer schwierigen Situation ist. Schreib ihm doch einfach. Schreib ihm doch eine WhatsApp. Mit 2 Zeilen. Okay? Das ist so einfach und so banal. Und wir wissen aber nicht, was das bei diesen Menschen auslöst an positiven, an Ermutigung, an Stärkung. Ne? Das kann also, wie gesagt, auch so funktionieren. Besser ist natürlich immer, wenn ich irgendwie bestrebt bin, auch mal diesen Menschen zu sehen und auch mal Gemeinschaft mit ihnen zu haben und nicht nur am Sonntag. Sich mit dem anderen freuen oder zusammen weinen. Das ist eine sehr praktische Anwendung. Wenn jemand Freude hat, dann freu dich mit ihm. Wenn jemand weint, dann weint mit den Weinenden. Diese Anweisung finden wir in der Bibel. Sehr, sehr praktisch. Also Freud und Leid teilen, Emotionen des anderen wahrnehmen. Manchmal scheitert es sogar daran, dass ich überhaupt mich einlasse oder nachfrage, hey, wie geht es dir? Und wirklich wissen will, wie es ihm geht. Nicht nur Smalltalk, nicht nur, na, läuft alles? Läuft, alles klar, abgehakt. Versteht ihr? Sondern ich frage, wie geht es dir? Du siehst irgendwie traurig aus oder du, wie lief deine Prüfung? Gut. Und es ist ein Grund zur Freude. Das sind praktische Dinge. Ehre erweisen, erweist, ehrt einander, achtet einander höher als euch selbst. Dem anderen Ehre erweisen. Einander etwas Gutes tun. Und da sind Sprachen, die Sprachen der Liebe. Wenn ich in Beziehung mit anderen Leuten stehe, weiß ich, worüber sie sich richtig freuen. Oder? In der Regel weiß ich das. Mag jemand Geschenke? Mag jemand Zeit mit dir verbringen? Mag jemand ein Wort der Ermutigung. Sprachen der Liebe. Oder Frieden halten. Wisst ihr, das sind jetzt alles, fast alles nur positive Sachen. Oft ist es sogar so, und ich beziehe uns jetzt alle damit ein, dass wir gar nicht so viel Frieden haben untereinander, nicht wahr? Dass der Friede gar nicht so da ist. Was tue ich jetzt, um diesen Frieden zu halten, um ihn wieder zurückzuholen? Kann ich irgendwie aktiv werden? Haltet den Frieden, also das ist eine praktische Anweisung in der Bibel, haltet Frieden untereinander. Das ist ja aktiv. Der bleibt nicht von alleine, weil wir Menschen sind. Versteht ihr? Wir alle sind Menschen. Und die menschliche Natur und Friede, die vertragen sich in der Regel nicht so gut. Wir sind Menschen und deswegen müssen wir durch den Heiligen Geist den Frieden halten, ihn manchmal richtig mit Gewalt herbeizerren und sagen, nein, ich will Frieden halten und ich werde etwas tun, damit der Friede hier bleibt, damit der Friede zwischen uns wieder hergestellt wird. Einheit des Geistes durch Gemeinschaft bewahren. Haltet die Einheit des Geistes. Theologische Fragen zum Beispiel manchmal zurückstellen. Ja, wenn du merkst, okay, jetzt wird es gerade so, wow, wo sind meine Gemeinsamkeiten mit dem anderen? Was verbindet uns? Ja, manchmal bewusst sich nicht triggern lassen, wenn ich mit anderen Christen zusammen bin oder wenn wir miteinander zusammen sind. Sich bewusst nicht triggern lassen von Sachen. Die Einheit des Geistes gehört sicherlich zu Frieden dazu. Dann heißt es, das Wort, lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Das Wort. Das Wort ist sicherlich auch die Bibel. Das Wort ist sicherlich auch die Gegenwart Jesu. Durch Lieder. Dann heißt es ganz oft, singt Lieder, wenn ihr zusammen seid. Ja? Erbaut einander. sprecht in Psalmen zueinander, was natürlich auch heißt, wenn du einen Vers hast, dann sag dem anderen das, wenn du für ihn etwas hast. Sprecht im Psalm, singt Lieder miteinander. Wodurch wir das Wort Gottes unter uns wohnen lassen. Oder dem anderen einen weisen Ratschlag geben. Weisheit weitergeben. Es gibt sogar Leute, die sind richtig geistlich begabt damit, weise Sachen zu sagen. Ne? Aber wir alle können daran teilhaben, wenn wir merken, wir haben eine richtig gute Idee für eine Situation. Ne? Und wir merken sogar, dass es von Gott. Weise Ratschläge weitergeben. Das ist eine sehr praktische Sache. Und einander lehren, lehrt einander. Also belehren ist für mich manchmal so ein bisschen negativ, wenn ich anfange, den anderen zu belehren. Vor allem, wenn er es nicht hören will, das ist nicht so cool. Aber den anderen zu lehren in der richtigen Situation, wenn ich die Freiheit dazu habe und er ein offenes Ohr, dann ist das etwas sehr Gutes, den anderen zu lehren. Und durch die Liebe Sünden zudecken. In 1. Petrus steht das, meine ich. Habt Liebe untereinander, dadurch werdet ihr die Sünden von vielen zudecken. Das heißt natürlich auch, den Fehler des anderen nicht hervorheben, sondern ihn zudecken. Das ist ein Geheimnis, das ist für mich immer noch so eine der Baustellen. Gerade also in der Ehe, in Beziehungen, die sehr intensiv sind, Sachen zuzudecken, auch mal gut sein zu lassen, nicht Sachen hervorholen, versteht ihr? Vor allem, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, vor allem, wenn ich der Leidtragende bin, Sachen gut sein zu lassen, im Vertrauen auf Gott. So, ich habe jetzt 17 Sachen genannt. Und eine super Möglichkeit, viele von diesen Sachen umzusetzen, sind die Hauskreise. Werbespot. Wir haben jetzt 5 Minuten Werbung. Also Hauskreise, Gemeinschaften in kleiner Runde sind ideal, um viele von diesen Sachen umzusetzen. Sehr gut sind auch Zweierschaften. Wenn zwei Leute sich sagen, ey, wir nehmen uns geistliche Ziele vor. Wir wollen wirklich zusammen Sachen durchbeten oder was auch immer, aufeinander hören. Oder der eine sagt, ich möchte von dem anderen lernen. Zweierschaften, Hauskreise sind sehr gut. Aber darüber hinaus, jede Form der Gemeinschaft, der Freundschaft, der Pflege von Beziehung in unserer Gemeinde ist der Nährboden, ist die Voraussetzung für diese Dinge. Wenn wir Tempel Gottes sein wollen, wenn wir Schutz vor dem Feind haben wollen, wenn wir eine Wohnung für Gott sein wollen und die Gegenwart Gottes erleben wollen und eine starke Gemeinschaft werden wollen, woraus Menschen hervorgehen, die reif sind, die integer sind, ihren eigenen Werten treu sind und in dieser Welt bestehen können, Leute, dann kommen wir ohne diese Sachen nicht aus. Und ich sage nicht, dass wir sie überhaupt nicht haben, aber es ist ausbaufähig. Wir als Gemeinde, wir wachsen und wir gehen diese Dinge an. Ne? Das ist meine ermahnende und ermutigende Botschaft für euch. Ich hoffe, ihr habt euch 2 Sachen ausgesucht, die ihr noch im Kopf habt und vielleicht auch morgen noch. Es wäre gut. Wir hatten ja gesagt, die nächsten 2 Wochen. Also Gelegenheiten wahrnehmen. Ich glaube, das ist so ein gutes Stichwort. Nimm Gelegenheiten wahr, die Gott dir bieten wird. Oft muss ich sie gar nicht suchen, die Gelegenheiten. Die springen mich förmlich an. Nur ich muss sie wahrnehmen. Amen. So. Eigentlich ist jetzt Schluss, aber wir singen noch ein Lied. Und während dieses Liedes werde ich beten. Und ihr könnt das vor Gott bringen. Ihr könnt das, was ihr euch vorgenommen habt, wirklich Gott bringen und sagen, Herr, es wird mir schwerfallen oder ich brauche Mut. Bitte, Heiliger Geist, komm und statte mich aus dafür. Und das macht der Heilige Geist sehr gerne. Er stattet uns aus. Er ist der Tröster und der, der uns in alle Wahrheit führt. Also lasst uns dem Heiligen Geist vertrauen und diese Sachen in Angriff nehmen.